Das Gefühl für Zeit und Raum ist mir verloren gegangen und ich habe eine eigenartige Wahrnehmung, aber es gibt eine Konstante, das ist Sergei Lochthofen und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo Herr Lochthofen.
Hallo, ich grüße unsere Zuhörer und Sie natürlich, Herr Rose, im Studio.
Die Europäische Union ist ja ein einzigartiges Konstrukt, auch ein eigenartiges Konstrukt und es ist so komplex, so kompliziert, dass es an sich schwer zu durchschauen ist, aber es ist schon was Einzigartiges und was Erhaltenswertes, würden Sie das sagen?
Jederzeit, auch etwas, was man weiterentwickeln sollte. Sie wissen ja, ich bin großer Anhänger der Vereinigten Staaten von Europa. Gerade wenn ich sehe, was die Amerikaner, was die Chinesen treiben, da haben wir nur eine Chance. Im Augenblick sind ein paar, ich sage jetzt mal geizige Zwerge, dabei, wieder mal Europa zu zerlegen. Ich hoffe, die Deutschen, die Franzosen und die natürlich eine ganze Reihe anderer werden dafür sorgen, dass das alles Bestand hat. Wir haben ja auch eine Chance, aus dieser Krise dann gestärkt hervorzugehen. Angela Merkel hat es ja nach der Finanzkrise gezeigt. Ich hoffe, dass uns das gelingt. Insofern nicht zu pessimistisch die Dinge sehen, auch wenn die 4 Tage verhandeln und jetzt halbtot vor Müdigkeit heute sich wieder an den Tisch setzen. Ich hoffe, am Ende kommen doch ordentliche Summen raus. Denn es geht jetzt wirklich nicht nur um Kleingeld bei der ganzen Geschichte, sondern darum, dass wir einen richtigen Ruck reinkriegen in die ganze Entwicklung, sonst brechen uns die südlichen Staaten in Europa weg und das ist für Deutschland verheerend. Das sind unsere großen Märkte, wo wir Geld verdienen.
Das heißt, Europa ist erhaltenswert und diese Form der Willensbildung, der Beteiligung und der Machtverteilung ist eben komplex. Es braucht Zeit, Geduld und ist nichts mit Durchregieren.
Also ja, Durchregieren tun Putins und die Chinesen mit einem gewissen Erfolg, den wir ja sehen, wie die Welt sich verändert. Dummerweise der Impuls, den wir in den späten 80er, Anfang 90er Jahre hatten, wo wir die Chance hatten, die ganze wahnsinnige Rüstungsentwicklung, die Ausgaben, die da gemacht werden, zurückzudrängen, die Bürgerkriege zurückzudrängen, weil es damals eben kein Interesse an Stellvertreterkriegen gab. Das gibt es jetzt alles. Insofern ist die Europäische Union der einzige Punkt in der Welt, das sehen die Menschen in Afrika, die ein bisschen nachdenken, so in Lateinamerika, in Asien auch so, wo man etwas dagegen setzen kann. Denn auch die Amerikaner mit Donald Trump trainieren ja in die andere Richtung. Der ist ja traurig, dass er nicht die Möglichkeit zum Tricksen hat, wie Trump oder der chinesische Führer. Das heißt also, wir sind die Hoffnung. Das hat zum Beispiel Obama beim Abgang ja deutlich gesagt, Angela Merkel. Als Kanzlerin ist wichtig, aber auch Europa ist die Hoffnung eigentlich. Und ich hoffe, dass wir nicht ein paar Kleinkriegen aus Österreich oder aus den Niederlanden, die ich sonst immer als sehr vernünftig erachte, hier scheitern. Es muss ein richtiger Schwung entstehen. Es nützt nicht, wenn du 100 Milliarden ausgibst und niemand hat das Gefühl, das reicht. Es muss psychologisch etwas passieren und insofern ist es richtig, Deutschland ist ja bereit gewesen zum Kompromiss. Man hat lange Zeit Macron kurz gehalten. Angela Merkel ist im Mai umgeschwenkt. Deutschland ist früher in dieser Gruppe gewesen. Jetzt zieht man in die andere Richtung. Ich glaube, es ist sehr vernünftig, hier umzuschalten. Und ich hoffe, ob sie die Mürbe kriegen durch die langen Verhandlungen, das ist ja auch immer eine Taktik, das kennen wir ja auch in Deutschland. Wenn Gewerkschaften und Arbeitgeber miteinander sitzen, dann kommen die Resultate meistens um 5 Uhr morgens zustande. Das heißt, wenn die letzten Leute ihre Abwehrkräfte verloren haben und man dann durchstechen kann. Ich hoffe, es passiert und ich hoffe nicht, dass wir noch einen zweiten Gipfel brauchen, aber auch das wäre keine Katastrophe.
Die Kandidatenlisten für Parlamentswahlen abwechselnd mit Männern und Frauen zu besetzen, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass natürlich Männer und Frauen gleich besetzt sind in Parlamenten, in der Regierung, in Aufsichtsräten, in allen Gremien, wo Entscheidungen getroffen werden. Es ist aber keine Selbstverständlichkeit, dann braucht es Regelungen und Gesetze. War denn dieses Paritätengesetz für Thüringen, die das vorschreibt, eine gute Idee?
Naja, erstmal ist es eine Idee, die aus Mangel entstanden ist. Also in ganz Deutschland hat man nach Thüringen geschaut. Wir sind ja nicht so oft in den Nachrichtencharts, aber da waren wir dabei 2-mal mit dem Stinkefinger von Bodo Ramelow. Das ist eher eine peinliche Geschichte. Aber mit dem Paritätsgesetz, die Notwendigkeit ergibt sich ja daraus, dass es in der Realität nicht passiert. Das heißt also, kein Mensch kann bei Verstand sagen, Quoten sind toll. Nein, das ist ja eine Reaktion darauf, dass das andere, das gut zureden, das vernünftig miteinander umgehen, nicht funktioniert. Und natürlich ist es eine langanhaltende, über Generationen andauernde Diskriminierung von Frauen, die zum Teil auch bei uns nach wie vor stattfindet, auch mit Begeisterung stattfindet. Schauen Sie mal, wie viel Wähler auch eine Partei hat, die ein sehr, sehr überkommenes Frauenbild haben. Und diese haben ja geklagt ja auch und haben ja auch Recht bekommen. Die Frage ist, wie mache ich das? Mache ich das mit der Brechstange? Das hat man in Thüringen versucht. Also das heißt, mit einem Ding zulangen und hoffen, die Richter, die da sitzen, werden das schon verstehen. Das hat nicht geklappt. Sicherlich juristisch auch nicht unumstritten, was da passiert ist. Sicher muss man diskutieren darüber, dass die Besetzung des Gerichts auch darüber entscheidet, ob das eine gute Entscheidung ist oder nicht. Und es sind ja vor allem Männer und es sind vor allem Männer aus dem Westen, gehe ich mal davon aus, die in den Spitzengremien der ostdeutschen Gerichte sitzen. Es sind Männer mit einem anderen Weltbild. Die sind aufgewachsen, dass die Frau zu Hause ist und dass der Kindergarten um 12 Uhr zumachte, weil die Mama zu Hause gekocht hat und die Kinder nach Hause mussten. Also aus einer ganz anderen Welt kommen, dass die dann so etwas als nicht angemessen empfinden, verstehe ich schon. Deswegen auch die zwei Frauen, die ja dabei waren, haben dagegen gestimmt. Aber es zeigt ja auch, es ist Bewegung in der ganzen Geschichte. Das heißt, wir sind nicht auf Null. Wir haben jetzt einen Dämpfer bekommen. Aber ich vermute mal, die Entwicklung geht in diese Richtung. Es sei denn, in den Parteien überlegt man, wie man das vernünftigerweise von sich aus macht. Das heißt, die eigene Initiative ergreift. Und da ist es interessant natürlich, ich würde immer am Geld ansetzen. Die Parteien sind ständig klamm. Oder würde ich natürlich in Größenordnung Frauenförderung in den Parteien sozusagen mit Millionen bedenken in Deutschland, dann werden sie sehen, dass die Parteien sich plötzlich strecken danach und plötzlich Talente finden und plötzlich haben sie dann eine Situation, dass es etwas gerechter zugeht. Der Weg ist natürlich ein langer.
Der letzte Wort ist ja noch nicht gesprochen. Die Rechtsprofessorin Lakowski, die hält ja dieses das Verfassungsgerichtshofurteil für verfassungswidrig. Das heißt, da könnte sich noch was bewegen und die Diskussion bleibt uns erhalten. Die Diskussion um Bodo Ramelow bleibt uns sowieso erhalten bis April. Und wir sind ja direkt drin im Wahlkampf. Und man könnte sagen, es war clever, er hat sich ins Gespräch gebracht und seine Klientel gestärkt. Oder war das nicht so sympathisch, was er da gemacht hat mit dem Stinkefinger?
Naja, ich verstehe erstmal, dass man auch mal auf solche Sachen ziemlich schroff und menschlich reagiert, weil mich persönlich ja auch, sag ich mal, oftmals die Art und Weise, diese schleimige und die Art und Weise der Vorwürfe und die Zielrichtung dieser Provokation im Parlament, aber auch im Bundestag, wir haben ja durchaus auch, denken Sie an diesen Menschen da aus Thüringen, der da aus dem Ausschuss, aus dem Vorsitz geflogen ist im Bundestag, weil es einfach primitives Zeug ist, was der erzählt. Das heißt, ich verstehe das emotional, aber Ministerpräsident ist ein Ministerpräsident. Also Sie als Journalist oder ich als Journalist können uns da einiges mehr leisten. Und unsere Wörter werden nicht ganz so auf die Goldwaage gelegt, als es bei jemandem ist, der das Hohe Amt begleitet und der natürlich auch zu Recht die ganze Zeit Kritik übt, was denn das für Ruhe und raue Sitten geworden sind mit dieser Partei, die hier eingezogen sind. Das ist eine Situation, die muss man einfach im Hinterkopf halten, sich nicht provozieren lassen von doch eher schlichten Leuten. Ja, da muss man sagen, okay, kann man nicht immer aushalten, aber an der Stelle im Plenarsaal muss man es aushalten. Das gehört zur Professionalität an dieser Stelle. Darum geht es. Natürlich werden einige sagen, ja okay, der hat jetzt seine Klientel eine Freude gemacht. Ja, nur die Klientel, die Linke und auch die etwas stärker Linken in der SPD oder bei den Grünen, die sind sowieso dabei, diese oder eine von den drei Parteien, die die Koalition bilden, zu wählen. Das heißt, da mobilisiert ja niemand. Es geht um die Mitte. Es geht um die vor allem bürgerliche Mitte, die nicht abrutschen soll in den Rechtsradikalismus. Und da würde ich mal sagen, spielen Formen und Gebräuche doch eine große Rolle. Insofern ein Jahr oder ein Dreivierteljahr vor der Wahl, okay. Aber wir haben ja vorher schon die Geschichte gehabt mit der Maskenpflicht und der Teilnahme an einer Beerdigung, die ich menschlich völlig verstehe. Das heißt, die Frage wird sein, wie oft können wir uns solche Situationen leisten. Ich würde sagen, aufpassen, man verliert in der Mitte mehr, als dass man irgendwann den Rentern gewinnt.
Dass Polizisten vergewaltigen, das würde ich mir nicht mal im Film anschauen, weil mir das irgendwie zu übel ist, aber es passiert
in der Realität. Das ist ein amerikanischer Film aus den 80er Jahren, der sagt, ja gut, das hat sich der Regisseur ausgedacht, das gibt's in Amerika, in Deutschland gibt's das nicht.
Es gibt's aber doch.
Das gibt es doch, das gibt es in Thüringen und offensichtlich, gibt es ja immer sonst Leute von den Polizeigewerkschaften, die Aufklärung fordern und die sich da vorstellen, die waren alle sehr leise an dieser Stelle. Insofern beschleicht mich auch der Verdacht, das ist nicht nur ein Einzelfall, da gibt es andere Berührungspunkte mit dem Milieu. Ich fand es erträglich, das Argument, die Dame sei nicht erschienen vor dem Gericht. Ja, was denken sich denn die Leute? Der Zuhälter, die Polizei in Anstalt, alle haben Interesse, dass das Ding sehr schnell vom Tisch kommt, sodass die Frau höchstwahrscheinlich irgendwo zwangsweise in irgendeinem europäischen Bordell jetzt sitzt und gar nicht rauskommt, weil die Herrschaften sich alle einig sind, sowohl die Staatsmacht hier als auch das Milieu dort, dass man das nicht braucht an dieser Stelle. Und insofern finde ich sehr couragiert von dem Richter, der ja auch über das Maß dessen gegangen ist bei dem Urteil, das uns die Staatsanwaltschaft da präsentiert hat. Auch scheinbar eine Krähe, die der anderen kein Auge aushackt. Ich will ja nicht die zwei, völlig verdammen, die zwei. Das ist schon eine bösartige kriminelle Tat. Mich interessiert dabei, wird eine Prostituierte anders behandelt als jemand anders in diesem Land? Wird eine Ausländerin anders behandelt als in diesem Land? Und am Ende diese Nichtbereitschaft, es wirklich aufzuklären und richtig einzuordnen, ist schon bemerkenswert. Insofern hier im Gegensatz zu der Entscheidung zum Paritätsgesetz ein ordentliches Lob für den Richter.
Wir enden mit einem Lob, mit was Positivem.
Ja, ich verstehe, vor allem für Richter. Ich meine, das ist nicht so einfach, weil in Deutschland ist das sakrosankt, da man darf Richter nicht schelten. Doch, das darf man schon, auch in der journalistischen Arbeit muss man natürlich auch mal schauen, was sie da gemacht haben. Und tatsächlich, ich vermute mal, zum Beispiel das Paritätsgesetz geht in die nächste Runde. Und hier wird es vielleicht auch nochmal eine Verschärfung geben.
Wir haben immer Stoff zu reden. Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine angenehme Zeit. Die Wochen und die Tage fließen und gehen schnell vorbei, deswegen hören wir uns bald wieder.
Naja, ich will jetzt nicht pessimistisch sein, aber am 20. Juli, ja. Mhm. Es geht ziemlich huttig ja in diesem Jahr. Man hat sich ja gerade mal dran gewöhnt, 2020 zu schreiben, ja. Und schon kippt das in die andere Richtung. Also ziehen wir die Tage lang.
Bis dann. Danke sehr, Herr Lochthofen. Tschüss.
Auf Wiedersehen. Tschüss.